Ich soll herzliche Grüße bestellen von der Evangelischen Freikirche in Köln, wo ich dienen darf. Die meisten, denke ich, haben es ja mitbekommen und wissen, mein Name ist Daniel Siemens. Ich bin verheiratet, glücklich verheiratet mit meiner Frau Helene und wir haben 3 Söhne und die 3 Söhne sind verheiratet und wir haben 2 Enkel und das ging sehr schnell, wenn man zurückschaut und einige von euch werden das nachempfinden und wahrscheinlich mir zustimmen, es geht so schnell und jedes Jahrzehnt, so scheint es mir, läuft schneller als das davor. Ja, heute ist mein jüngster Sohn, hat er Geburtstag und er wird 25 und daran merke ich, dass ich älter werde. Ich soll auch herzliche Grüße von André Tövs bestellen, der ja letzten Sonntag hier war, richtig. Und auch er war sehr gesegnet hier durch die Gemeinschaft mit euch. Wir sind zusammen in einem Ältestenteam, zusammen mit André, mit Heinrich Derksen, der ist der Leiter vom Bibelseminar Bonn, einige werden ihn kennen, und mit Jakob Görzen, den wahrscheinlich auch einige von euch kennen dürften. Ich habe einen Büchertisch mitgebracht, ich möchte ganz kurz darauf eingehen, ein paar Dinge vorstellen, die dort ausgelegt sind. Einmal gibt es da Medien zum Thema, die Zukunft ist bekannt, Gott hat sie genau geplant. Einige von euch kennen vielleicht diese Serie. Es gibt DVDs, CDs und MP3 mit jeweils 6 Vorträgen zum Thema Zukunft. Gott hat die Zukunft tatsächlich geplant und wir haben den großen Vorteil, dass wir wissen, was kommt, was auf diese Welt zukommt, was uns erwartet. Und darum geht es hier bei diesen Vorträgen. Es gibt das Büchlein zum Thema Endzeit. Hier geht es um die Vorboten des Endes. Woran können wir erkennen, dass Jesus bald kommt? Das gibt es übrigens auch auf Russisch, dieses Buch. Dann gibt es ein Büchlein zum Thema Sola Fide, das heißt allein durch den Glauben. Hier werden die ersten 8 Kapitel im Römerbrief ausgelegt. Und das letzte Buch, da geht es um den Himmel. Wir alle sind unterwegs, wir Christen, in den Himmel. Und wir wüssten gerne, wie der Himmel ist und was uns dort erwartet. Und erstaunlicherweise erzählt die Bibel uns viel mehr, als wir vermuten über den Himmel. Und so heißt es hier auch, der Himmel ist anders, als wir denken. Ihr könnt euch gerne da umschauen, die Preise stehen da auch mit dabei. Nun kommen wir zum Thema des heutigen Tages und auch der nächsten Tage, Gemeinde nach Gottes Plan. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns fragen, was ist Gottes Plan für die Gemeinde? Es gibt ja so viele Vorstellungen über Kirche und Gemeinde in der Welt, auch in unserem Land. Und es besteht die Gefahr, dass wir Menschen Gemeinde nach unserem Plan bauen, wie wir uns Gemeinde so vorstellen oder wie wir es schon immer gewohnt sind, wie die Tradition es uns gelehrt hat. Und leider kann man so schnell von Gottes Plan abweichen. Gemeinden, ganze Denominationen sind vom Plan Gottes abgewichen und bauen Kirche und Gemeinde nach menschlichen Plänen, nicht nach Gottes Plan. Und darum soll es uns gehen. Wir wollen einfach in Gottes Wort hineinschauen in diesen Tagen, in den Epheserbrief, in die Kapitel 3 und 4 und einige Wahrheiten aus diesen Kapiteln uns neu anschauen und uns fragen, wie funktioniert Gemeinde, was ist Gemeinde nach Gottes Plan. Nun, heute geht es um das Thema das Geheimnis der Gemeinde. Immer wieder gebraucht das Neue Testament dieses Wort Gemeinde, Mysterion auf Griechisch, Geheimnis. Und immer wenn es um dieses Wort Geheimnis geht, dann geht es nicht um ein Rätsel, das nicht lösbar ist, ja? Das keiner auflösen kann und das keiner hineinschauen kann. Nein, wenn das Neue Testament über ein Geheimnis spricht, dann ist es ein gelüftetes Geheimnis. Es war lange Zeit verborgen, den Menschen nicht bekannt. Jetzt aber ist das Geheimnis gelüftet. Gott hat es seinen Kindern offenbart. Das Geheimnis der Gemeinde. Nun, man sagt, wir leben im Zeitalter der Globalisierung. Ja? Und im Zeitalter der Globalisierung ist den Menschen vieles überall auf der Welt zugänglich. Man kann zum Beispiel den berühmten Hamburger von McDonald's heute nicht nur in New York, sondern auch in Moskau und in Baku, zum Beispiel in Aserbaidschan, essen. Man kann Coca-Cola nicht nur in Amerika, sondern auch in Vladivostok oder in Ulaanbaatar in der Mongolei trinken. Unter Globalisierung versteht man die grenzüberschreitende Wirtschaftstätigkeit, so heißt es im Lexikon der Wikipedia, durch Abbau von Barrieren wie zum Beispiel Zöllen. Die Welt wird immer einheitlicher und den Menschen wird vieles zugänglich. Über das Internet zum Beispiel sind die Menschen heute weltweit verbunden und können kommunizieren. Über Facebook, über Twitter können Menschen auf dem gesamten Globus heute miteinander reden und es kostet fast nichts. Sie können sich kennenlernen, sie können sich anschauen, sie können sich Fotos schicken und sie können Freundschaften miteinander schließen. Globalisierung. Aber wir müssen sagen, die Globalisierung ist kein neues Phänomen. Die Globalisierung begann eigentlich vor etwa 2000 Jahren am Pfingsttag. Es war Gottes Idee. Gott hat die Globalisierung begonnen, eingeleitet. Er ist der Initiator und der Gestalter dieser Globalisierung. Zu Pfingsten begann nämlich die größte und die bedeutendste Globalisierung aller Zeiten, nämlich die Globalisierung der Gnade Gottes. Und das ist faszinierend. Das ist erstaunlich. Erst langsam wurde es den ersten Christen bewusst. Sie waren ja Juden. Sie dachten exklusiv. Sie dachten, die Gnade ist nur für die Juden da. Das Heil ist nur für die Juden da. Der Messias ist nur für die Juden da. Die Bibel ist nur für die Juden da. Aber langsam begannen sie zu verstehen, was da passiert ist zu Pfingsten und welche gewaltigen Veränderungen die Globalisierung der Gnade Gottes mit sich brachte. Von sich aus wäre nie ein Mensch, auch ein gläubiger Jude, auf diesen Gedanken gekommen. Niemand hätte diese Globalisierung, diese Ausbreitung der Gnade Gottes über die ganze Welt für möglich gehalten. Der Geist Gottes musste den Christen dieses Geheimnis offenbaren. Und so sagen wir erstens, das Geheimnis der Gemeinde ist gelüftet durch Gottes Geist. Nun, im Epheserbrief geht Paulus auf diese Globalisierung der Gnade Gottes ein und sagt uns, dass sie ein Geheimnis ist, das nur durch den Geist Gottes gelüftet werden konnte. Und lasst uns einfach mal hineinlesen in die ersten 6 Verse aus dem Epheserbrief Kapitel 3. Paulus sagt, deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, er sitzt also im Gefängnis, Paulus, er ist ein Gefangener für den Glauben und er schreibt diesen Brief voller Begeisterung und sagt, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung von Gott ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Wir merken, der Geist Gottes hat es Paulus, den Aposteln, den Propheten, der Gemeinde offenbart, dieses Geheimnis. Es war lange Zeit nicht bekannt. Jetzt aber hat Gott den Schleier gelüftet und hat dieses Geheimnis offenbart. Nämlich, und jetzt kommt das Geheimnis, nämlich, Vers 6, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind nach dem Evangelium. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt diesen sechsten Vers so: Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Das ist das Geheimnis der Gemeinde, um das es hier geht. Niemand hatte auch nur im Geringsten damit gerechnet, dass es dieses Geheimnis gibt und dass die Gnade und das Heil allen Menschen, allen Nationen zuteil werden sollte. Die Gnade Gottes, die Rettung, die Vergebung, die Gotteskindschaft, der Himmel wird allen Menschen auf der ganzen Welt angeboten und jeder Mensch kann Ja sagen und dieses Geschenk der Gnade Gottes annehmen. Paulus sagt, es war ein Geheimnis, das in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht war. Es war den Menschen nicht bekannt. Die Juden ahnten nichts davon. Auch die Heiden selbst, und wir gehören, die meisten von uns gehören ja zu diesen Heidenvölkern, zu den Nichtjuden. Die Heiden wagten diesen Traum auch nicht zu träumen, dass auch sie, wie Israel, von Gott geliebt und gesegnet sein sollten. Die Gnade, die Gotteskindschaft, die Verheißungen Gottes, die Hoffnung, der Himmel, alles das war exklusiv für die Juden da. Und da war eine hohe und eine undurchdringliche Mauer, die die Juden von dem Rest der Welt trennte. Das war die Realität, bevor Jesus kam, vor dem Pfingsttag. Sie, die Juden, waren die Kinder Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ihnen gehörten der Tempel, die Gottesdienste, das Gesetz, die Verheißungen. Sie hatten die Propheten in ihrer Mitte, den König David, dem der Thron für immer zugesichert wurde. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, war exklusiv der Gott der Juden. Und die Heiden, sie waren verloren. Für sie war der Segen Israels unerreichbar. Sie waren ausgeschlossen, sagt uns Paulus, von dem Bürgerrecht Israels. Sie hatten keinen Messias, auf den sie warteten. Sie hatten keine Segensverheißungen und damit auch keine Erbschaft zu erwarten. Und sie lebten ohne Hoffnung, sagt Paulus, und ohne Gott in dieser Welt. Wie tragisch. Ohne Gott und ohne Hoffnung. Und dann kam Jesus. Dann kam der Messias, der Sohn Davids, Jesus Christus. Und er schuf die Voraussetzungen für die Globalisierung der Gnade Gottes. Er sagte damals schon zum Nikodemus, und damit deutete er dieses Wunder an. Er sagte, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingab, damit wer? Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus erfüllte das Gesetz. Er wurde zum Opferlamm Gottes. Er starb für die Sünden der ganzen Welt, nicht nur für die Sünden der Juden. Das Gesetz war erfüllt am Kreuz, als Jesus starb. Christus ist des Gesetzes Ende, sagt Paulus, wer an den glaubt, der ist gerecht. Und damit war der Grenzzaun zwischen Juden und Heiden zerbrochen. Die Mauer war abgebrochen. Wie die Berliner Mauer 89 gefallen ist, so fiel damals mit dem Tod und der Auferstehung Jesu, dieser Grenzzaun, diese Mauer zwischen Juden und Heiden. Nun, Jesus Christus hat nicht nur den horizontalen Zaun abgebrochen, der zwischen uns Menschen war und uns voneinander trennten, Juden und Heiden. Er hat auch den vertikalen Zaun, die vertikale Mauer abgebrochen, die unüberwindbare Mauer, die zwischen uns und unserem Gott stand. Er hat beide mit Gott versöhnt, Heiden und Juden. Paulus schreibt darüber im Kapitel davor, ich lese einige Verse aus Kapitel 2, im Epheserbrief Kapitel 2 ab Vers 13. Er sagt zu den Heiden, jetzt aber in Christus Jesus, und das gehört uns, liebe Geschwister, seid ihr, die ihr einst ferne wart, weit weg, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, ein Volk aus Heiden und Juden, und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen Menschen schaffte und Frieden machte und die beiden versöhnte mit Gott. Diese vertikale Mauer ist weg zwischen uns und Gott. Er hat uns miteinander versöhnt und er hat uns mit Gott versöhnt und Frieden gebracht in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Ein großes Geheimnis ist gelüftet. Die Jünger verstanden es nicht. Sie verstanden ja nicht einmal, dass Jesus sterben und auferstehen sollte. Immer wieder sagte es Jesus ihnen, aber sie verstanden es nicht. Bis Pfingsten, bis der Geist Gottes es ihnen offenbarte. Dann zu Pfingsten lüftete der Geist Gottes dieses unfassbare Geheimnis Gottes, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war. Und langsam fing den Juden an zu dämmern, den Jüngern Jesu, den ersten Christen an zu dämmern, das, was Paulus sagt, die Juden, die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib, haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Christus Jesus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Ich denke, einer der ersten Christen, dem dieses Geheimnis Gottes in voller Größe klar wurde, offenbar wurde, war Paulus. Der Apostel Paulus. Und er war so begeistert davon, das wurde zum Antrieb seines Lebens. Nichts konnte ihn aufhalten, dieses Evangelium zu verkündigen. Er war so überwältigt von diesem Geheimnis, das nun gelüftet war, dass er bereit war, dafür zu leben und zu sterben. Seine Begeisterung hat nie abgenommen. Umgekehrt, sie nahm immer mehr zu mit den Jahren. Er sagt, ihr die Heiden seid jetzt Miterben, haben wir gelesen. Ihr seid ja jetzt auch Kinder des Vaters, Kinder Gottes und Kinder sind Erben. Und er sagt, nicht nur die Juden sind jetzt die Erben Gottes, sondern auch ihr Heiden. Wer besitzt mehr als Gott? Gott gehört alles, nicht wahr? Wer ist reicher als ein Erbe Gottes? Niemand. Nun sind auch wir Heiden Miterben Gottes, Miterben mit den Juden. Die Gnade ist also nicht mehr exklusiv, sondern inklusiv. Wir sind eingeschlossen in die Gnade Gottes. Und das Erbe Gottes ist gewaltig. Wir haben die Gnade Gottes geerbt. Sie ist unser Erbe. Wir haben ständig Zugang zur Gnade. Das sagt uns Paulus im Römerbrief. Es ist nicht so, dass wir am Tag der Bekehrung einmal zu Gott kommen und Gott sagt, okay, heute vergebe ich dir und jetzt pass auf, lass dich nicht noch einmal erwischen, denn die Gnade wird dir nur einmal am Tag der Bekehrung zuteil. Nein, Paulus sagt, wir haben Zugang zur Gnade, in der wir stehen. Gott hat uns in den Raum der Gnade gestellt. Und wir können sagen, im Bilde gesprochen, wir atmen die Gnade ein und aus, jeden Augenblick. Nur so ist unser Heil wirklich sicher. Wir haben die Gnade Gottes geerbt. Wir haben die Sündenvergebung erhalten. Wir haben die Heiligkeit Gottes geerbt und die Gerechtigkeit Gottes geerbt. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Heiligkeit und Gerechtigkeit sind Geschenke Gottes, ist Gottes Erbe an uns. Adam, der erste Anführer der Menschheit, hat seinen Nachfolgern etwas vererbt. Sünde und Tod. Das ist alles, was er hatte. Jeder vererbt das, was er hat und hinterlässt das seinen Erben. Nun kam der zweite Adam, Jesus Christus, und durch den Glauben haben wir Anschluss an ihn und auch er ist gestorben. Und damit hat er uns etwas vererbt, als er starb, nämlich seinen Reichtum, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und wir müssen verstehen und begreifen, dass Heiligkeit ein Erbe ist. Gerechtigkeit ist ein Erbe. Ein Erbe verdient man sich nicht. Man bekommt es geschenkt, das steht dem Erben zu. Wir haben Gottes Unsterblichkeit geerbt, wir haben ewiges Leben geerbt, wir erben den Himmel mit all seiner Herrlichkeit, die wir noch überhaupt uns nicht vorstellen können. Dann sagt Paulus, ihr seid mit Einverleibte. Also ihr seid jetzt in den Leib Christi integriert, einverleibt. Mit anderen Worten, ihr gehört jetzt zur Familie Gottes. Gott hat nur ein Volk, eine Familie und ihr seid adoptiert, hineingenommen in die Familie Gottes. Die Familie Gottes, das sind die Nachkommen Abrahams. Aber nicht die Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch, sondern die Nachkommen Abrahams nach dem Glauben. Alle Menschen, die so glauben wie Abraham, gehören zur Familie Gottes und sind geistliche Kinder Abrahams. Kinder der Verheißung. Die Verheißung Gottes an Abraham lautete ja so, ich will dich zum großen Volk machen. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen auf Erden. Jeder, der so glaubt, wie Abraham geglaubt hat, ist ein Nachkomme Abrahams der Verheißung nach. Der stammt dem Glauben und dem Geist nach von Abraham ab und ist, sagt Paulus, wahrer Jude und Kind Gottes und wird in die Familie Gottes aufgenommen und integriert. Und Paulus ist von dieser Globalisierung der Gnade Gottes so sehr ergriffen, dass er in allen seinen Briefen darüber schreibt und versucht, das den Christen zu vermitteln, vor allen Dingen den Heidenchristen. Er würde niemals sein Amt gegen etwas anderes auf dieser Welt eintauschen. Er sagt in unserem Text, Verse 2 und 3 und 4, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich es eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Gottes erkennen. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch ich ergriffen werde, immer wieder neu von diesem Geheimnis. Und verstehe, was das bedeutet für mich, für die Gemeinde Gottes, für uns alle, für die neutestamentliche Gemeinde Christi. Im Römerbrief erklärt und begründet Paulus die jüdische Identität der Heiden. Ja, das ist ein Paradox, aber es ist so, die jüdische Identität der Heiden sehr ausführlich. Er sagt in Römerbrief Kapitel 2, Abvers 28, denn nicht der ist ein Jude, der äußerlich ist. Es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Und in Kapitel 4 im Römerbrief erklärt Paulus, warum auch wir Heiden von Abraham abstammen. Er sagt, deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Verstehen wir, wie Gott seine Verheißung an Abraham erfüllt? Vielleicht habt ihr euch auch gedacht, wie kann es sein, dass Abraham Vater vieler Völker ist? Er hatte einen Sohn, Isaak, den Sohn der Verheißung. Er hatte noch Ismael, okay. Aber darauf ruhte keine Verheißung. Und später hatte er noch einige Kinder mit seiner zweiten Frau. Aber auch darauf ruhte die Verheißung Gottes nicht. Jetzt sagt Paulus, so hat Gott das gemeint. Alle, die glauben, wie Abraham geglaubt hat, sind Kinder Abrahams, Kinder der Verheißung. Und so ist Abraham der Vater vieler Völker geworden. Ja, auch der Vater der deutschen Gläubigen, der russischen Gläubigen, der Menschen aller Nationen, die glauben. Und in Kapitel 9 im Römerbrief verdeutlicht Paulus das noch einmal mit Nachdruck und sagt, das heißt, nicht das sind Kinder Gottes, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Wir sind Gottes Volk, wir sind seine Familie, wir sind Nachkommen Abrahams. Was für ein Wunder, was für ein Geheimnis wird hier gelüftet. Und dann sagt Paulus, ihr seid Mitteilhaber der Verheißung. Mitteilhaber der Verheißung. Verheißungen sind Gottes Versprechen. Gottes Versprechen, die er freiwillig aus dem Beweggrund der Liebe und der Herzensgüte heraus seinem Volk gegeben hat. Großzügige Versprechen Gottes. Sie sind ein einmaliger und ein gewaltiger Schatz aller Kinder Gottes. Sie sind eine Schatztruhe voller Reichtümer, diese Verheißungen Gottes. Sie sind in keiner Religion zu finden übrigens. Es gibt keine Verheißungen in anderen Religionen, liebe Geschwister. Nur bei unserem Gott gibt es Verheißungen. Nachdem wir an Jesus Christus gläubig geworden sind und zur Familie Gottes gehören, nachdem wir jetzt auch Nachkommen Abrahams sind, gehören uns alle Verheißungen Gottes. Die Verheißungen des Alten und die Verheißungen des Neuen Testamentes, sie gehören uns. In Jesus Christus hat Gott diese Tür weit geöffnet zu all seinen Verheißungen. Und in seinem Sohn Jesus Christus hat er ein uneingeschränktes Ja ausgesprochen uns gegenüber. Paulus sagt das im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 19. Er sagt, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist unter euch durch uns gepredigt worden, durch mich und Silvanus und Timotheus. Der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen auch wir durch ihn das Amen Gott zum Lobe. Nun, um welche Verheißungen geht es? Wenn man die Bibel liest, wird man feststellen, es gibt so viele. So viele wunderbare Verheißungen. Gott hat zum Beispiel zu Israel gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist unsere Verheißung, wenn wir krank sind. Wir dürfen beten und sagen, Herr, du bist mein Arzt. Und wenn du willst, kannst du mich heilen. Nicht wahr? Das gilt auch mir und dir heute. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Eine Verheißung, die uns heute gilt. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Siehe, ich bin der Herr. Ich, der Herr, bin der Gott allen Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Rufe mich an. So will ich dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Verheißungen, die uns gelten, liebe Geschwister. Mir und dir, ganz persönlich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich, mitten unter ihnen. Diese Verheißung gilt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Ich sage euch, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und glaubt an mich, wird nicht sterben in Ewigkeit. Was für eine gewaltige Verheißung. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Eine weitere Verheißung, die wir vielleicht manchmal ignorieren. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Und man könnte noch sehr lange fortsetzen. Gewaltige Verheißungen. Und alle diese Verheißungen gehören dir, wenn du Kind Gottes bist. Welch ein Schatz. Machst du Gebrauch davon? Beziehst du dich auf diese Verheißungen? Glaubst du daran? Nimmst du sie in Anspruch? Bringst du sie vor Gott und sagst, Gott, hier hast du mir gesagt, in deinem Wort, ich darf beten und du wirst mich erhören? Du darfst sie in Anspruch nehmen. In Jesus hat Gott auf alle Verheißungen ein Ja ausgesprochen. Es liegt an uns, sie im Glauben in Anspruch zu nehmen und das Amen darauf auszusprechen. Halten wir also fest, die Globalisierung der Gnade, und das umschließt das Geheimnis Gottes, ist erstens gelüftet durch den Heiligen Geist und zweitens gepredigt durch Gottes Diener. Paulus sagt weiter, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Gott hat dieses Geheimnis, das lange verschlüsselt war, nun gelüftet und offenbart. Und er hat die Verkündigung, die Bekanntmachung dieser frohen Botschaft seinen Predigern anvertraut. Das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, mir ist anvertraut worden, diesen Schatz zu verkündigen. Es sind Menschen, die Gott beruft, und beauftragt, diese Botschaft zu predigen. Apostel, Evangelisten, Missionare, Pastoren, Prediger und Lehrer des Evangeliums haben den Auftrag, dieses Geheimnis, das nun gelüftet ist, bekannt zu machen. Gott will es, dass alle Menschen es erfahren. Ich möchte mich an dieser Stelle an die Prediger der Gemeinde wenden, an die Jugendleiter, an die Sonntagsschullehrer. Wenn Gott dich berufen hat zu einem Prediger oder zu einem Lehrer, dann ist das die ehrenvollste Aufgabe der Welt. Paulus hätte sein Amt niemals mit irgendetwas anderem eingetauscht. Ich habe gehört, dass Billy Graham angeboten wurde, für die Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten zu kandidieren und Präsident zu werden. Und er hat gesagt, sinngemäß, das wäre für mich eine Herabstufung. Ich habe schon das höchste Amt der Welt. Evangelist, Verkündiger der frohen Botschaft. Wenn du Prediger bist, kannst du dir sicher sein, dass deine Worte, wie schwach sie auch sein mögen, die mächtige Kraft Gottes in sich tragen. Das ist, was Paulus hier sagt. Du darfst deine Gabe nicht vernachlässigen und deine Berufung niemals gegen etwas anderes eintauschen oder ignorieren. Vielleicht sitzt jemand hier in diesem Gottesdienst und sagt, ja, die Globalisierung der Gnade Gottes ist eine gute Sache, hört sich gut an, aber ich habe das persönlich noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, was das ist und was das bedeutet für einen Menschen persönlich. Dann solltest du wissen, dass Gott dich heute in diesen Gottesdienst gebracht hat, damit du auch dieses Geheimnis verstehst, begreifst und wissen kannst und sollst. Du bist auch mit hineingenommen. Gott lädt dich ein. Er will dich retten. Er will dich beschenken mit seiner Gnade. Und er will dich zu seinem Erben machen, mit all diesen Reichtümern, über die wir geredet haben. Nun, dieses Geheimnis wird gepredigt durch Gottes Diener und wird gezeigt, drittens, durch die Gemeinde Gottes. Weiter sagt Paulus ab Vers 10, dass alles geschieht, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Die Mächte und Gewalten im Himmel, sagt Paulus, erkennen die Weisheit Gottes durch die Gemeinde. Und diese Mächte und Gewalten im Himmel, das sind die Engel Gottes, die Cherubim, die Seraphim, der Erzengel und das gewaltige Heer, das unzählbare Heer der Engel Gottes im Himmel. Gottes Dienstboten, sie alle beobachten mit Erstaunen die Gemeinde. Die Globalisierung der Gnade Gottes, wie sich dieses Geheimnis offenbart und lüftet und verwirklicht. Der Himmel schaut zu und staunt. Und dieses Wunder der Globalisierung der Gnade Gottes können die Engel nur an der Gemeinde beobachten. Ansonst nichts. Nur an der Gemeinde. Religion, Herkunft, Nationalität, Geschlecht, Alter, Bildung, all das spielt in der Gemeinde gar keine Rolle. Alle Grenzen und Schranken sind überwunden. Die Gnade Gottes erfasst all diese Menschen, die so unterschiedlich sind, und macht sie zu Kindern Gottes. Das lernen die Engel, indem sie die Gemeinde beobachten. All diese Menschen werden zu einer Familie. Sie lieben Gott und sie lieben einander und sie bilden jetzt eine geistliche Einheit und eine Familie. Die Gnade Gottes ist so stark, dass alle Feindschaften, alle Vorurteile überwunden werden. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in die Herzen der gläubigen Menschen hinein, macht sie fähig, wirklich zu lieben, einander zu lieben und einander zu dienen. Die neue Genfer Übersetzung sagt das so: Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Ist das nicht erstaunlich, dass Engel, wenn sie uns beobachten, die Gemeinde beobachten, lernen, Gott besser zu verstehen und seine Weisheit zu erkennen? Nicht an der Politik, nicht an der Wirtschaft, nicht am Militär, nicht an den Medien, nicht am Bildungswesen unserer Welt wird die ganze Tiefe und Weite der Weisheit Gottes erkannt, sondern nur an der Gemeinde. Und ich denke, erst jetzt, seit Pfingsten, seit es die lebendige Gemeinde des Herrn auf der ganzen Welt gibt, fängt die Geschichte der Menschheit auch für die Engel an, Sinn zu machen. Langsam lernen und begreifen auch die Engel, was für einen weisen Plan Gott durch diese Globalisierung der Gnade Gottes in der Welt verwirklicht. Auch wir lernen durch die Offenbarung, die Gottes Geist uns schenkt, dieses Geheimnis zu verstehen. Wir lernen es durch unsere eigene Erfahrung, am eigenen Leib, am eigenen Herzen, was es bedeutet, zu dieser Gemeinde zu gehören. Wir sitzen hier in dieser Ortsgemeinde, ihr sitzt hier, wir in Köln, Gott baut seine Gemeinde und wir sehen, wir sind so unterschiedlich. Und wir würden freiwillig gar nicht zusammenkommen, manche von uns. Wir hätten uns nie kennengelernt, wir hätten nie Freundschaften geknüpft. Wir sind so verschieden und plötzlich merken wir, wir sind Brüder und Schwestern. Wir gehören zusammen. Und wisst ihr was? Diese Verwandtschaft, die wir in Christus haben, die ist viel realer als die Verwandtschaft, die wir durch unsere Eltern haben. Vielleicht hast du Geschwister und ein Teil deiner Geschwister sind gar nicht gläubig. Es gibt Familien, da ist ein Teil gläubig, der andere nicht. Und wir verstehen, die Gemeinschaft mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, die vielleicht ganz anderer Nationalität, ganz anderer Herkunft ist, in der Gemeinde ist für mich viel bedeutsamer und näher als die Verwandtschaft mit meinen leiblichen Geschwistern, weil wir im Geist so unterschiedlich sind. Und sollte dieser, mein Bruder oder meine Schwester, nicht zum Glauben kommen, gebe Gott, dass sie zum Glauben kommen, wir beten für sie. Aber wenn das nicht geschieht, dann wird die Verwandtschaft für immer und für ewig aufhören. Und in der Ewigkeit werden wir verstehen, wir waren und sind gar keine Verwandte mit diesen Menschen, die nicht gerettet sind. Verwandte, wahre Verwandtschaft gibt es nur in Christus. Das Blut Christi macht uns zu Verwandtschaft, zu Verwandten, die wesentlich enger miteinander verbunden sind, als es eine leibliche Verwandtschaft jemals leisten kann. Und die Verwandtschaft in Christus endet nie. Diese Geschwister, die heute hier sitzen, werden für ewig meine Geschwister sein. Die Engel staunen und begreifen langsam, wie weise Gott ist. Sie staunen und erkennen, ach so erfüllt also Gott seine Verheißung an Abraham. So hat er es gedacht, so hatte er es gemeint, als er ihm gesagt hatte, du wirst Vater vieler Völker werden. So werden ihm unzählige Kinder geboren, wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel. So werden also alle Nationen durch Abraham gesegnet. So sieht also Gottes Familie wirklich aus. Und sie loben Gott und sie jauchzen und sie singen Gott Loblieder. Was für ein unendlich weiser Gott ist unser Gott, der diesen Plan, der seit ewigen Zeiten verborgen war im Herzen Gottes, nun ausgeführt hat, sagt Paulus, durch Jesus Christus, unseren Herrn, und ihn verwirklicht hat in der Gemeinde. Und ein letzter Gedanke, dieses Geheimnis ist gelagert in der Kraft der Liebe Gottes. In der Kraft der Liebe Gottes. Gott ist die stärkste Person im Universum. Da sind wir uns alle einig. Aber Gott ist die stärkste Person im Universum nicht nur, weil er allmächtig ist. Eigentlich könnten wir sagen, Gott ist die stärkste Person im Universum, weil er die Liebe ist. Nichts ist so stark wie die Liebe. Den größten, den beeindruckendsten Sieg errang Gott durch Liebe. Durch Liebe. Als sein Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha aus Liebe zu uns starb, besiegte er die stärksten Feinde des Menschen. Die Sünde, den Tod, den Satan und die Mächte der Hölle. Ein Sieg durch Liebe. Satan und jede andere Macht, die von Hass bestimmt ist, ist der Liebe gegenüber machtlos. Hass kann vor Liebe nicht bestehen. Ist machtlos. Jemand hasst dich und du liebst ihn. Dieser Mensch wird in Panik, in Ratlosigkeit geraten. Er weiß nicht, was er machen soll. Jesus, Gott hat in Jesus genau das gemacht, dem Hass mit Liebe begegnet. In unserem Text betet Paulus für die Christen in Ephesus und sein Wunsch ist es, dass sie diese Liebe erkennen und dass sie in Liebe wachsen. Und damit möchte ich abschließen. Lasst uns hier auf diese Begriffe, die farblich unterlegt sind, achten. Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge, Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun, in unserem Text erklärt Paulus uns, dass, ja, man könnte es sagen, der nukleare Atomreaktor dieser Kraft, die uns rettet, in der Liebe Gottes zu finden ist. Quelle und Ursprung und Lieferant dieser Kraft ist die Liebe. All diese Begriffe kommen in unserem Text vor. Ich habe die hier einmal versucht zusammenzufassen, damit wir das einmal sehen. Paulus versammelt alle Begriffe aus dem Griechischen, die er vermutlich kennt, und bringt sie zusammen. Ja? Liebe, so könnte man diese Gleichung aufstellen, ist gleich Dynamis auf Griechisch mal Energia mal Kratos mal Ischus. Also, die Liebe ist gleich Kraft mal Energie mal Macht mal Stärke. Das ist das Geheimnis, in dem die Kraft der Liebe gelagert ist. Gottes Liebe ist unendlich groß. Er hat das Geheimnis gelüftet, das Geheimnis der Gemeinde, und wir sind mittendrin. Wir sind die Bevorzugten. Uns hat diese Liebe und Gnade Gottes erreicht. Was für ein Glück. Und ich möchte uns Mut machen, Gott dafür dankbar zu sein, dass wir in dieser Gemeinde leben dürfen. Vor ewigen Zeiten hatte Gott es genauso geplant. Es war verborgen, es war nicht bekannt. Dann wurde das Geheimnis gelüftet und wir sind eingeschlossen. Und wir gehören dazu, Kinder Gottes, die Verheißungen gelten uns. Wir sind auf dem Weg zum Himmel, wir sind Erben, wir sind reich beschenkt. Und wenn es heute jemanden gibt, der noch nicht integriert ist in die Gemeinde Gottes, dir möchte ich sagen, es gibt keinen anderen Weg bei Gott. Gott baut seine Gemeinde, seine Familie. Heute ist es sehr populär, Privatchristentum zu praktizieren. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich bin gläubig im Herzen, ich habe eine Beziehung zu Gott, alles andere interessiert mich nicht, Gemeinde will ich nicht haben. Es gibt kein Privatchristentum bei Gott. Wenn du wirklich gläubig bist, gehörst du zur Gemeinde. Du wirst es erkennen. Und du musst dich anschließen an die Gemeinde. Und der Weg ist simpel, ist einfach. Jeder, der glaubt, der bekehrt ist, soll sich taufen lassen. Das ist für die Gemeinde ein sichtbares Zeichen. Dieser Mensch gehört dazu. Er lässt sich taufen. So haben es die Apostel gemacht. Petrus hat gesagt, bekehrt euch, tut Buße und lasst euch taufen. Dann sehen wir, dass ihr glaubt. Ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus und gleichzeitig der Eintritt in die sichtbare Ortsgemeinde ist eben dieser Schritt der Taufe. Dazu möchte ich Mut machen. Ich möchte abschließen und Gott dafür danken mit einem Gebet. Vielleicht möchtest du auch beten und Gott danken oder Gott etwas sagen, was du auf dem Herzen hast. Darfst du es tun? Lasst uns aufstehen und beten und ich schließe ab. Lieber Vater im Himmel, wir beugen uns vor dir und beten dich an. Und mit den Engeln zusammen staunen wir und jubeln über deine Weisheit, dass du deine Gnade so weit ausgespannt hast, dass sie die ganze Welt umfasst. Danke für die Globalisierung deiner Gnade. Danke, dass du das Geheimnis gelüftet hast durch deinen Geist und dass wir heute einen Einblick in dieses Geheimnis haben dürfen, dass wir es verstehen dürfen, dass es uns gilt, Herr. Danke dafür. Danke für treue Diener wie Paulus, wie viele andere Prediger, Missionare und Evangelisten, die dieses Geheimnis weitergetragen haben durch die Jahrhunderte, sodass es uns erreicht hat. Und danke, dass du uns auch beauftragt hast, dieses Geheimnis zu verkündigen. Stärke und segne einen jeden Verkündiger des Evangeliums in dieser Gemeinde. Rüste aus mit deiner Kraft, mit Freude und mit deinem Heiligen Geist, sodass in der Kraft des Geistes das Evangelium weitergetragen werden kann in diese Stadt und weit darüber hinaus. Herr, und danke, dass du durch die Gemeinde heute deine Weisheit offenbarst, der Welt, den Engeln. Danke, Herr, deine Weisheit ist unendlich groß und deine Liebe ist unerschöpflich. Danke, dass sie uns gilt, auch heute Morgen. Und wenn jemand da ist heute hier, Herr, der in der Dunkelheit lebt, der das Glück der Erlösung nicht kennt, schenke Gnade, dass diese Menschen heute zu dir kommen, ihre Hand ausstrecken und die Gnade aus deiner Hand annehmen. Sie ist frei, sie ist bedingungslos. Du schenkst sie jedem, der sich demütigt und Buße tut. Dafür preisen wir dich. Amen.